Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo, ihr hört Reflex, euren Podcast für evangelisch-reformierten Content. Unsere Grüße gehen heute raus an die EMK. Und an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, vielen, vielen Dank für eure Abos und Likes. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. Habt ihr eine Folge entdeckt, die ihr ganz besonders gern habt? Dann schickt doch den Link an zwei Freunde weiter. Nur so als Idee. Dankeschön. Und jetzt ist es Zeit für ein bisschen Musik. Ohne so hübschen Gesang wären unsere Gottesdienste ja ziemlich leise. Ihr habt schon erraten, heute geht's ums Singen. Gott gibt jedem Menschen viele Begabungen mit. Aber ich sage euch, Singen gehört bei mir absolut nicht dazu. Von A bis H, von C bis E, ich habe keine Ahnung. Aber Musik und Gesang, die tun einfach gut. Und die sind heilsam. Welche Bedeutung hat Gesang denn eigentlich heute bei uns Reformierten? Das würde ich gerne herausfinden und habe mir dafür zwei Gäste eingeladen, die definitiv besser singen können und ziemlich gut musizieren können. Christine Stark ist Pfarrerin. Sie singt gerne in ihrer Freizeit und sie unterrichtet auch Kirchenmusiker, aber nicht in Musik, sondern in Bibelwissen an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie arbeitet beim Gesangsprozess Enchanté als Mitglied der Gruppe Repertoire. Und neben mir sitzt Daniel Infanger. Er ist Pfarrer und außerdem auch Musikpädagoge. Er spielt sehr viele Instrumente, er wirkt als Dirigent. Und er hat unter anderem den Berner Singtag mit ins Leben gerufen. In diesem Sinne, sehr erfreut, enchanté.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, auch in mir. Es ist schön, dabei zu sein.
Ja, wie darf ich mir das eigentlich bei euch so vorstellen? Unter der Dusche singen andere so gängige Pop-Hits. Singt ihr dann Kirchenlieder oder wie sieht das bei euch im Alltag so aus?
Ja, da singe ich natürlich, was sollte ich mich denn grämen? Den sogenannten Nivea-Song habe ich mal gehört. Das würde doch zum Duschen passen.
Sehr gut.
Also ich singe eigentlich gar nicht. Also ich habe jetzt überlegt, ob ich singe. Doch, manchmal singe ich. Aber ich singe, glaube ich, gar keine Lieder. Also es ist mehr so la 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 in vielleicht die heimliche Komponistin in mir.
Gibt es dann einen All-Time-Favorite von dir, Christina?
Von den Kirchenliedern?
Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe als Kind dieses Lied schon geliebt, die güldene Sonne, voll Freud und Wonne. Ich liebe es unwahrscheinlich und ja, in diesem Jahr ist ja auch Paul Gerhardt, ja, und wir machen jetzt so eine Predigtreihe und ich habe es geschafft, dass ich den Sonntag bepredigen darf, indem wir dann über die güldene Sonne nachdenken. Muss ich aufpassen, dass ich dann nicht zu ekstatisch singe, sondern auch noch was Vernünftiges dazu sage.
Sondern ich mag die Adventslieder sehr gerne. Es gibt wunderschöne Melodien, sie sind ein bisschen traurig, ein bisschen nachdenklich, so wirklich die alten Adventslieder. Es kommt ein Schiff geladen oder Maria durch einen Dornwald ging, da habe ich eine Schwäche dafür. Ich habe im vergangenen Advent einige dieser alten Melodien neu aufgenommen und mit Jazz-Akkords dann versehen und so an einem Adventsanlass präsentiert. Die eignen sich auch dafür, das sind so schöne Melodien, mit denen kann man ganz gut spielen.
Sehr schön. Melodien für Millionen, nein.
Ja, auf jeden Fall ist in der Adventszeit sind auch alle Leute sehr offen zum Singen. Advent und Weihnachten ist, glaube ich, das sind so die Ankerfeste, wo man die Leute auch zum Singen bringt. Und gerade mit solchen Liedern, die du genannt hast, die ja, wenn man dann den Text genau anschaut, man zum Teil gar nicht mehr draus kommt, aber sie vermitteln so also was enorm Starkes. Und das spricht also in meiner Erfahrung viele Leute an.
Ja, auch die Chorprojekte in dieser Zeit, also die Leute wollen singen, die man fängt.
Genau. So.
Ihr habt ja eben beide schon gesagt, schon seit der Kindheit hat euch das begeistert. Wie kam es denn dazu, dass ihr beiden irgendwie in der Kirchenmusik gelandet seid?
Also ich bin schwer erblich vorbelastet. Also ich bin, oder schön formuliert, ich bin hineingewachsen. Aber meine Eltern haben sich im Studium im Chor kennengelernt, also sind beide singbegeistert. Und dann ist mein Vater Pfarrer geworden und meine Mutter Musiklehrerin. Also es ist quasi schon Trainertal, bin ich da irgendwie hineingewachsen. Wir haben sehr viel zu Hause gesungen und das finde ich immer noch einen großen Schatz, den ich mit mir trage. Und dann vom Kinderchor in die Kantorei und so weiter, ja.
Das kommt mir sehr bekannt vor, die erbliche Vorbelastung. Ich glaube, das verheilt uns, genau. Bei mir ist es auch so, also meine Mutter ist Musikerin hat sehr viel in der Kirche gesungen und hat mich da auch früh mitgenommen. Zum Beispiel habe ich schon als 6-7-Klässler mit den älteren Konfirmanden, die da mit mir in dieselbe Schule gingen, die Kampfmusik gemacht, den sogenannten Könfelrock. Damals war das noch ein Begriff, heute ist es nicht mehr so in, aber da haben wir ganze Bands zusammengestellt. Oder auch ein Highlight war immer der Weltgebetstag, da habe ich über die Jahre immer die Musik des jeweiligen Landes gespielt mit meiner Mutter zusammen. Das war toll, das hat uns weit gebracht.
Wow, das sind schöne Erinnerungen. Bevor wir weiterreden, habe ich noch ein paar Zahlen für uns rausgesucht.
Reflektor.
Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung singt, ob privat unter der Dusche oder gesellig im Chor. Es gibt derzeit ca. 660 Jodlergruppen und außerdem 1400 weltliche Chöre. Da sind Kinder- und Jugendchöre an Schulen und Musikschulen noch nicht mitgerechnet. Dazu gibt es in den beiden Deutsch-Schweizer Landeskirchen ca. 800 Kirchenchöre. Der Schweizerische Kirchengesangsbund hat 142 reformierte Kirchen und Jugendchöre als Mitglieder. Seit der Pandemie haben viele von ihnen Mitglieder verloren und die meisten Singenden sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. Der Kirchengesangsbund ermutigt seine Chöre, ihre Strukturen zu professionalisieren. Auf Ebene der nationalen Kirche läuft derzeit der reformierte Gesangsprozess unter dem Namen Enchanté, wurde ja schon erwähnt. Diese Gruppe fördert den Gemeindegesang. Enchanté arbeitet in der Singanimation, Haltung und Bildung, Repertoire und Kommunikation. Ja, wenn ich an Kirchenmusik denke, dann kommt mir so ein schwerer Orgelklang gepaart mit irgendwie etwas zu hohem Gemeindegesang in den Sinn. Stimmt das Klischee eigentlich heute noch?
Nein, würde ich sagen. Also ich habe das Glück, mit sehr begnadeten Organistinnen und Organisten zusammenzuarbeiten, die ein gutes Gespür haben für genau die richtige Registrierung im richtigen Moment, im richtigen Raum. Also ich erlebe das nicht so, zum Glück.
Das Klischee stimmt noch, und zwar also als Klischee existiert es, oder? Aber ich erlebe es ähnlich wie der Daniel. Es hängt so viel von den Organistinnen und Organisten ab. Und da gibt es so viele, die wirklich Feuerwerke zünden und auch die Gemeinde ins Singen bringen. Und dann gibt es aber auch die Erfahrungen, wenn die Organisten selbst nicht gut singen, also nicht gern singen, geht nicht um gut, sondern nicht gern oder das Lied innerlich nicht mitdenken. Ja, dann ist es mir auch schon passiert, dass ich selbst, obwohl ich ein Lied gut kannte, Mühe hatte, da in Stimmung zu kommen. Es kann eben, wenn es ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell ist, dieses knapp daneben ist auch vorbei, gilt, glaube ich, für einen Gemeindegesang. Und da haben die Begleitmusiker eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber wenn die gut sind, dann ist das super. Und es gibt viele gute.
Ja, aber das stimmt schon. Man merkt gut, ob Organistinnen selber mitsingen oder nicht. Das macht einen Unterschied. Wenn genau. Die mitsingen, dann haben sie das richtige Tempo, transponieren das Lied vielleicht auch mal ein ganz so nach unten, weil sie merken, das ist einfach dann zu hoch. Am Morgen um 6:30 mit einem D einzusteigen, das geht dann nicht. Da habe ich das Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das tun.
Und wenn ich ein neues Lied probiere, also wenn ich eins einsetzen will, das mir vielleicht vom Text her gefällt, das ich aber selbst entweder noch gar nicht gut kenne oder wo ich auch dann, wenn ich es mir zu Hause am Klavier vorspiele, denke, ui, das ist jetzt aber sehr nicht so eingängig, das sage ich dann aber auch in der Vorbereitung, also dass mir dann nicht reinfällt, also dass es dann nicht irgendwie um 9.30 Uhr erst auffällt, dass um 10 Uhr ein schweres Lied gesungen wird, sondern dass man wirklich zusammen guckt, also wo platziere ich es im Gottesdienst und dann vielleicht eben mit dem Organisten zusammen guckt, wollen wir es mal durchsingen, wie wird es denn gut klingen und so.
Ja, da sind wir eigentlich schon mitten in der Frage, nämlich im reformierten Gottesdienst ist das ja oft so, dass das alles sehr pfarrzentriert ist. Also es geht auch stark um das Wort. Und wie bringt ihr euch dann als Musikaffine beziehungsweise als Kirchenmusiker ein? Wie wird das eigentlich zusammen vorbereitet?
Ja, es ist schon häufig so, dass der erste Impuls zur Vorbereitung von den Pfarrpersonen ausgeht. Da spreche ich oft mit meinen Kirchenmusikern und Kirchenmusikern, sage, kommt auf mich zu mit Ideen. Das ist leider nicht so häufig der Fall. Mhm. Was dann aber doch gut geschieht, ist, dass so nach meinem ersten Impuls, den ich irgendwann mal lossende, auch Rückmeldungen kommen, weitere Ideen kommen. Wie zum Beispiel, du hast anspruchsvolle Lieder angesprochen. Da kommt dann zum Beispiel meine Organistin mit der Idee, das könnte man doch schon vor der Lesung als improvisiertes Zwischenspiel aufnehmen, da hat man die Melodie schon mal im Ohr und dann geht das Einsteigen ins Singen dann nach der Lesung deutlich ringer. Genau, also da entsteht schon so ein Gespräch, aber ich weiß nicht, wie du das erlebst, Christine.
Ja, ich würde auch sagen, der Impuls kommt von mir. Ich glaube, bei uns ist insgesamt eine singfreudige Pfarrschaft und wir versuchen, die Gemeinde da mit einzubeziehen. Und der Organist hat selber Freude am Singen. Und manchmal, also was bei uns leider fehlt, ich würde mir gern wünschen, so ein Kantor oder Kantorin, die quasi noch vorne hilft oder animiert. Das muss dann halt auch jemand von uns übernehmen. Also kürzlich habe ich halt dann auch einfach vorne rumgefuchtelt, um der Gemeinde zu zeigen oder anzuzeigen, wann sie jetzt dran ist oder wenn man den Kanon singt oder so. Auch das, habe ich gelernt, muss man vorbereiten und nicht einfach, also auch innerlich vorbereiten, sich einfach nicht dann im Gottesdienst denken, oh ja, das wollte ich ja als Kanon machen und wie mache ich es jetzt, sondern schon im Vorfeld gut überlegen. Ja, aber ein gutes Zusammenwirken ist natürlich toll und das Lied kommt ja nicht random, sondern irgendwie ist mit dem Gesamtgefüge vom Gottesdienst verbunden und da ist der Lied ja doch tatsächlich stärker bei der Pfarrerin.
Ja, und oft werden die Lieder halt dann wirklich von der inhaltlichen Seite her genau. gewählt. Mhm. Und dann wird erst geschaut, wie lässt sich das musikalisch irgendwie ins Ganze einbetten. Mhm. Vielleicht noch Kantorin, das macht schon wirklich etwas aus. Also das sehe ich selber. Ich denke, da haben wir beide das Glück als musikaffine Pfarrpersonen. Wir können vorne hinstehen und auch mal ein Lied anleiten oder gut ansagen oder eben mal ein Kanon anstimmen. Und das macht einen Unterschied. Die Leute singen ganz anders, wenn sie vorne jemanden haben, der vorsingt, der mit ihnen mitsingt, der sie mitnimmt und irgendwie Begeisterung zeigt. Als wenn dann die Pfarrperson auch in die erste Bankreihe sitzt und nach vorne schaut, dann ist das Singen schwieriger.
Also das ist schon euer Trick. Es braucht einen Vorsänger und bietet ihr das manchmal auch an, dass es so ein Einsingen, ein gemeinsames gibt oder so eine Probe vor dem Gottesdienst, wo sich Leute treffen können, die sagen, ach, wir gehen mal zusammen die Lieder durch. Weil ich stelle immer wieder fest, Gemeinden sind oft ein bisschen still und sie trauen sich dann nicht so richtig. Und gerade wenn das Lied vielleicht nicht so häufig gesungen wird oder ich zum Beispiel kann auch nicht gut Noten lesen, also ich sehe jetzt rudimentär, ob es rauf oder runter geht, aber ja, dann ist es das schon.
Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gemocht, auch noch bevor ich Pfarrerin war, dieses vor dem Gottesdienst proben. Ich gehe sehr gern in Gottesdienst, aber ich gehe gern dann, also wenn als Gemeindeglied jetzt, lieber in die Stille und in die persönliche quasi, wenn ich dann mal zu früh bin, nutze ich die Zeit einfach, zum innerlich still zu werden und dann mag ich kein Lied proben. Und weil man ja meistens von sich selber ausgeht, mache ich das auch nicht, dass ich die Gemeinde nötige, vorher zu proben. Aber inzwischen plane ich das quasi in den Gottesdienst ein. Vielleicht mal die erste Strophe am Anfang im Gottesdienst und dann mal zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen und ganz am Ende am Stück, also drei Strophen am Stück singen oder solche Sachen, dass quasi das aber Teil von der Feier ist. Es kann ja auch Teil vom gottesdienstlichen Feiern sein, dass noch gar nicht viele Leute mitsingen können, aber jemand vorsingt und man dann nachsingt und reinkommt.
Nein, so Vorproben mache ich auch nicht. Also das würde ich nie tun. Mir und meiner Gemeinde nicht antun.
Also
nein, schon,
wie
du sagst, also mit einfachen Tricks der Wiederholung am ehesten. Mhm. Vielleicht mal, also sicher ein gutes Vorspiel instrumental ins Lied hinein und dann eine erste Strophe nur summen ist eine Möglichkeit, dass man mal sich auf die Melodie konzentrieren kann und nicht erst auf den Text. Weil oft ist ja die Kombination von ich lese einen Text und muss auch eine Melodie entziffern, die ja für viele Leute anspruchsvoll ist.
Oder wenn es jemanden gibt in der Gemeinde, die gut vorsingen kann, und zwar nicht im Sinn von vorsingen und die Gemeinde singt nach, sondern genau wenn jemand vorne steht mit einer guten, starken Stimme oder Mikrofon oder so und es können sich die weniger Geübten an sie ranhängen. Das finde ich auch noch eine gute Möglichkeit.
Ich glaube, wir müssen einen Schritt zurück machen. Ihr müsst mir mal erklären, welchen Stellenwert hat eigentlich so Gesang bei den Reformierten? Wenn man jetzt von der Reformation mal das verfolgt, so bis heute, vielleicht habt ihr euch da kirchengeschichtlich auch ein bisschen schlau gemacht.
Ich meine, Gesang steht ganz klar im Zentrum des reformierten Gottesdienstes. Das ist eigentlich schon die große Neuerung, die mindestens bei der deutschen Reformation eingeführt wurde. Der Unterschied zum gregorianischen Choral, der da vor allem von den Priestern und Mönchen gesungen wurde und die Gemeinde schwieg. Und eben das gemeinsame Singen, das geht schon auf die Reformation zurück. Die Schweiz hat da ein bisschen eine ambivalente Geschichte damit, aber ist dann zum Glück auch noch auf Singen gekommen. Das war in Zürich nicht ganz immer der Fall.
Ja, nee, ich würde auch sagen, nur in Zürich nicht, wobei es jetzt Ironie ist, wenn ich ausgerechnet in der Zürcher Gemeinde sein. Die Genfer Reformation hat ja auch mit dem Genfer Psalter extrem den Gemeindegesang geprägt. Also es stimmt schon, dass die deutschsprachige Reformation das so entdeckt hat, auch als Medium der Verkündigung. Also wirklich dieses zu sagen, ja, jetzt wird mal hier die Weihnachtsgeschichte runtergesungen, also bei Von Himmel hoch, da komme ich her. Und dann haben die Leute sie auch mal durchgehört. Das sind ja epische Strophen. Eben über die Straßburger Reformation kam dann dieser Gemeindegesang auch nach Genf. Also es ist wirklich, Zürich ist so ein bisschen eine Zeit lang ein blinder Fleck gewesen, aber da ist ja auch dann schon sehr schnell, gab es dann auch Gesangbücher hier. Es gehört eigentlich schon zur DNA, dass die Gemeinde sich beteiligt oder dass die Gemeinde sich vertieft in diese Texte oder in diese Glaubensvorstellungen durch das gemeinsame Singen.
Das ist schon so, wie ich euch höre. Musik und Gesang hat ganz, ganz viele Funktionen in diesem Gottesdienst oder für die Gemeinde allgemein. Feiern, loben, beten, danken, trauern, das Trösten, das ist ja alles da drin. Also ist Musik auch Verkündigung?
Also klar, ja. Also völlig klar. Also wir hatten jetzt an Ostern, es gibt im reformierten Gesangbuch ein Lied mit 17 Strophen. Erstanden ist der Heiligchrist. Und das haben wir jetzt am Ostern statt der Evangeliumslesung in der Gemeinde gesungen. Es gibt so ein bisschen Rollen, also da ein Evangelist und ein Engel. Und dann habe ich eine aus der Gemeinde gefragt, ob sie den Engel singen mag. Und dann hat man so im Wechsel das gesungen. Und ich habe das dann zumindest in der Predigt behauptet, dass wir, also in der Gemeinde, uns gegenseitig das Osterevangelium verkündet haben. Wie jetzt die Leute das empfunden haben, die sich da durch die Strophen gequält haben und vielleicht, also es ist eine leichte Melodie, aber vielleicht sogar auch noch mit der Melodie gekämpft haben, das weiß ich nicht, aber es war mein Anliegen, dass man wirklich sagt, es ist ein Medium der Verkündigung, zum einen durchs Wort, zum anderen durch die Emotionen.
Also dein Beispiel hat die Musik wirklich die Stelle der Verkündigung eingenommen. Sehr spannend. Ich mache das auch zum Teil, aber oft auch Musik als Kontrast zur Verkündigung. Also wir haben in Bellbrüch-Arbeit so Pop-Gottesdienste oder Pop-Songs gesungen werden von einem Ad-Hoc-Chor. Und da wähle ich auch bewusst dann die Pop-Songs zum Teil sehr passend zum Thema, aber zum Teil auch als Kontrast dazu oder als mindestens als Weiterführung der Verkündigung. Da können die Leute sehr gut anknüpfen mit, weil Popsongs sind dann irgendwie bekannt und sprechen einem an, auch emotional, sprechen oft eine einigermaßen einfache Sprache, also einfacher im Vergleich zu Kirchengesangsbuchliedern. Das ist aber auch Teil der Verkündigung, einfach als die andere Welt, die da gegenübergestellt wird.
Und sind es dann Popsongs, also nicht christliche Popsongs, sondern wirklich, die ich in
Nein,
jedem
ganz Radio... nicht unbedingt christliche. Also ab und zu kommt auch ein Gospel rein. Aber meistens sind das wirklich weltliche Popsongs. Toten Hosen haben wir letztes Mal gesungen. Oder einmal von Sophie für immer Frühling, das als Antwort auf das Matthäus 25, auf das Weltengericht gesungen wurde. Das spannt dann so einen schönen, weiten, inhaltlichen Bogen auch.
Ja, super. Aber dann ist es auch Verkündigung. Ist es einfach dann.
Ja, eben, ja, würde ich auch sagen, ja, genau.
Christine, schätzt du, dass wir manchmal da ein bisschen zu theologisch unterwegs sind in den Liedern, wenn es doch eigentlich die einfacheren Botschaften auch tun würden?
Das stimmt, ja. Also ich.
Kopflastig bei uns, oder?
Ich befürchte, dass es kopflastig ist. Und ich habe auch tatsächlich manchmal Angst, dass es zu simpel wird. Also ganz einfach so ein bisschen Frieden, oder? Also daran merkt ihr jetzt, wie alt ich bin. Also als die deutsche Nicole den Grand Prix gewonnen hat, das ist doch schon ein bisschen auch banal. Und ich verkündige ja nicht nur ein bisschen Gott und so. Das ist jetzt Schlager und nicht Pop. Ich glaube, ein Clou von populärer Musik ist ja eine gewisse Vereinfachung von manchen Dingen. Hm. Und sie dann kommentarlos stehen zu lassen, das wäre mir tatsächlich zu wenig. Und jetzt ein Paul-Gerhardt-Text, wenn ich das noch schön sagen darf, der ist natürlich in der dichterischen Verdichtung, auch von theologischen Vorstellungen, spielt dann doch in einer anderen Liga. Obwohl man den dann auch erklären muss, weil das Theologie aus dem 17. Jahrhundert ist.
Da gibt es ja auch innerchristliche Musik, die theologisch ansprechend ist und doch vereinfacht. Ich denke an Désé, ein absoluter Publikumsmagnet und Publikumsliebling seit Jahrzehnten. Wo ich theologisch sehr gut dahinter stehen kann, weil es zwar vielleicht einfache Botschaften sind, aber nicht banale.
Genau.
Die sprechen die Leute sehr an.
Unbedingt, ja.
Die Popsongs, wie du sagst, das finde ich auch. Also unkommentiert einfach Popsongs singen und die dann nicht einbeziehen, ja, das ist vielleicht auch nicht unsere Aufgabe. Also wir sind doch immer noch Theologinnen und Theologen, die da irgendwie einen Bogen zu schlagen versuchen. Aber eben, man muss irgendwo auch an der Welt anknüpfen, die Leute kennen.
Die Poptexte einfach zu nehmen, das wäre jetzt der eine Ansatz. Der andere wäre, an der Präsentation zu feilen. Also es wird ja auch oft ein bisschen bemängelt mit so Orgelbegleitung. Das ist ein bisschen altmodisch. Sollten wir das nicht lieber machen wie die Freikirchen, die da vorne eine Band stehen haben und das Ganze ein bisschen poppiger präsentieren?
Ja, Daniel, glaube ich, praktiziert das schon. Aber da habe ich unbedingt noch Nachhilfebedarf.
Sowohl als auch unbedingt, dass ich würde nie die Orgel streichen wollen. Ich liebe das Instrument, ich liebe den Klang. Ich setze mich, auch wenn ich ein bisschen als Popkirchenmusiker gelte, sehr gerne für die Orgel ein, tue das auch oft, auch gerade bei Konfirmationen. Ich sage, lasst unbedingt eine Orgel spielen, das macht das aus. Diese Brillanz, diese klangliche Fülle, die da in einer Kirche entstehen kann, die kann kein anderes Instrument erzeugen.
Ist es einfach eine technische Frage oder eine Personalfrage? Also find mal so Allrounder. Ich habe schon das Gefühl, es gibt viele Spezialisten, also entweder die sehr, sehr gut sind in eben traditionelle Orgel und das Bachsche Werk rauf und runter orgeln können und schon bei einem Tessé-Lied vielleicht Mühe haben, weil es ihnen zu wenig musikalische Herausforderungen gibt. Das andere ist, damit es wirklich gut klingt, die Jugendband, die so ein bisschen vor sich hinspielt, braucht auf jeden Fall noch mindestens eine gute Leitung. Und noch toller wäre es natürlich, wenn man eine Profiband hat. Ich glaube, da sind einfach Freikirchen sehr stark. Wenn sie da super Musiker und Musikerinnen haben, dann fetzt es natürlich.
Ja, es braucht auch nicht unbedingt immer eine Band zu sein. Ich denke, es gibt viele gute Pianistinnen und Pianisten, die man, wenn man einen einigermaßen ansprechenden Flügel oder Klavier in der Kirche hat, auch einfach alleine hinstellen kann und einen Gottesdienst begleiten lassen. Es braucht nicht immer die ganze Band zu sein, aber ich gebe dir recht, die Jugendband alleine jetzt einen Gottesdienst begleiten zu lassen, da hätte ich auch Hemmungen. Da brauchen die gutes Coaching. Aber eben, wo gibt es schon eine Jugendband? Wir haben das auch nicht. Das sind so Traumvorstellungen.
Was haltet ihr von so Angeboten wie Taylor Swift Gottesdienst oder was die Metal Church macht oder die Schlagergemeinde? Gibt es ja.
Ja, ist sicher nicht verkehrt. Also ich denke, diesen Gemeinden gelingt es, ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten anzusprechen. Mhm. Gelingt es, irgendwie Menschen aus Einsamkeit, Isolation herauszulösen und irgendwie Gemeinschaft in Kontakt zu bringen. Insofern ist das sicher nicht verkehrt. Mir persönlich fehlte da ein bisschen die Vielfalt, wie schon angesprochen. Ich finde auch musikalisch muss die reformierte Kirche oder überhaupt Landeskirchen sollten da ein breites Dach haben. Wenn es jetzt eine Kirchgemeinde sich nur ganz Taylor Swift verschreiben würde, fände ich das ein bisschen schwierig. Aber als ein Angebot unter vielen unbedingt.
Ja, sehr interessant, dass sich doch Menschen zusammenfinden aufgrund des persönlich präferierten Musikstils, oder? Dass man damit Kirche machen kann, finde ich schon cool irgendwie.
Ja, das ist auch eine Chance. Also ich glaube schon, weil das eben so tiefere Schichten anspricht. Also mein Problem ist einfach, dass ich jetzt in den von dir genannten Beispielen selber emotional nicht daheim bin, dann wäre ich die falsche Pfarrperson. Aber ich würde sagen, ja, nur zu. Also wenn es Menschen erreicht und sie sich dann eben aufgrund dieses gemeinsamen Musikstils wohlfühlen und eigentlich mehr als wohlfühlen, sondern also eben öffnen für was anderes, dann fände ich das schon super.
Christine, wie reagierst du als Pfarrperson, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte eine Beerdigung mit Hardrock-Songs oder mein Kind soll zu einem schönen Folksong getauft werden. Gehst du darauf ein oder ermahnst du zur Tradition?
Nein, ich freue mich. Also ehrlich gesagt, ich finde es viel problematischer, wenn Angehörige keine Vorstellung haben, weil dann komme ich ins Schwimmen oder dann muss ich irgendwie erraten, was jetzt passen würde. Wenn Angehörige konkrete Wünsche haben, dann freue ich mich und setze alles dran, sie umzusetzen. Muss dann schauen, wie bei Abdankungen gerade, mit welchen Organisten arbeite ich dann bei der konkreten Abdankung zusammen oder ist es vielleicht, soll ich den Angehörigen lieber raten, es zu streamen, damit es auch so klingt, wie sie sich's vorstellen. Oder auch bei einer Taufe habe ich auch schon gestreamt, weil da ging es um ganz bestimmten Peter Maffay-Song. Und ich gehe da sehr gern drauf ein. Manchmal hilft es mir sogar dann für irgendwelche Gedanken für die Ansprache, weil die anknüpfen an Texte aus der populären Musik. Finde ich, kann man recht gut. Und es ist anspruchsvoll, weil es sollte nicht allzu billig sein. Also nicht nur so als Trittbrett genutzt werden, aber sich dann mal so auseinandersetzen mit irgendeinem Bob Dylan-Song anlässlich von einer Abdankung, das mache ich dann schon. Under Pressure von David Bowie und The Queen habe ich auch schon mal von einem sehr begabten und sehr verrückten Organisten hier in Zürich. Also wusste ich einfach, wenn der die Abdankung macht, dann geht es auch auf der Orgel. Und ich fand es selber sensationell. Und die Angehörigen haben es jetzt unbedingt gewünscht. Und ich habe mehrmals gefragt, sind Sie sicher auf der Orgel Under Pressure? Wollen Sie nicht einfach das so abband hören? Nein, Sie wollen es auf der Orgel. Und ja, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es jetzt noch erzähle.
Also Daniel sieht auch so aus, als hätte er das sehr gerne gehört.
Ja, vor allem kenne ich die Situation. Also ja, solche Wünsche sind Gold wert, weil da kommt was. Da kommt was Persönliches, da kann man anknüpfen. Nicht nur musikalisch, sondern eben auch, wie du gesagt hast, inhaltlich. Und da finde ich schon, ist es ein Glück, mit MusikerInnen zusammenzuarbeiten können, die eben dann darauf einsteigen, die dasselbe bringen. Also wir haben einen Organisten, der spielt auch Handorgel. Und wenn dann irgendwas Volkstümliches gewünscht wird, dann kommt er nach vorne mit seiner Handorgel und spielt das und singt das Stück. Der Schacherseppeli hat er letztes Jahr einmal gesungen, das war so berührend.
Ja.
Ich persönlich schaue dann bei der Gestaltung der Abdankungsfeier, dass sowas möglichst zu Beginn der Feier kommt und nicht irgendwie mit dem geschenkten Tag von Adolf Stähli die Feier endet, weil da sind alle am Schluss in Tränen und das wäre das ein bisschen schade. Da würde so der gewisse Turn nicht gelingen im Gottesdienst. Ja. Aber zu Beginn einer Schauerfeier unbedingt.
Es wird ja jetzt deutlich, Verkündigung, Theologie, irgendwie die Suche auch nach Gott ist auch mit Musik verbunden. Wo findet ihr zwei denn eigentlich in der Musik Gott? Habt ihr ein bestimmtes Werk, wo ihr sagt, boah, da, also das rührt mich immer so tief, oder ist es Musik als Ganzes?
Also ich persönlich finde Max Reger, Wie schön leuchtet der Morgenstern, eines der berühmtesten Orgelwerke. Mhm. Hat das noch nicht oft gehört, weil es sehr anspruchsvoll ist, glaube ich, und nicht viel das spielen, aber die wenigen Male, die ich das gehört habe, ja, da geht der Himmel auf. Da steckt Gottes Erfahrung drin.
Also ganz viel bei Musik, wenn man sich so ganz drauf einlassen kann. Also eben, was du, also auch bei Orgelmusik viel, also jetzt Reger, aber natürlich, also gell, für mich ist natürlich Johann Sebastian Bach so der große Heilige. Da geht's mir aber auch in der sogenannten weltlichen Musik von ihm. Also ich würde die Goldberg-Variationen, die sind für mich ein sehr spirituelles Erlebnis, sie zu hören. Und das hört man ja nicht in der Kirche in der Regel, sondern in einem Konzertsaal. Ja, da geht auch irgendwas auf für mich.
Sollten wir denn eigentlich dann, wenn Musik so wichtig ist, mehr Formate in der Kirche anbieten, die Musik in den Mittelpunkt rücken oder auch Gesang?
Also Gesang. Wenn Musik, also das ist die Frage, weil wenn Musik im Mittelpunkt steht, was ich nicht so gern mag, ist, wenn also eine Karikatur des reformierten Gottesdienstes ist eine Erwachsenenbildungsveranstaltung mit hochstehender Orgelmusik. Also ich setze mich rein und werde die ganze Zeit entweder intellektuell oder musikalisch bedient. Solche Gottesdienste mag ich eigentlich nicht und deswegen wäre mir Gesang wichtig. Und den kann man durchaus mehr in den Gottesdienst stellen und die Leute quasi animieren, sich zu beteiligen, weil sie sich ja dann auch innerlich beteiligen. Jetzt so ein Konzert, Gott, also wo quasi das Konzert im Mittelpunkt steht und dann sagt man am Schluss noch Amen. Ah, ich weiß nicht. Weiß ich gar nicht, ob das funktionieren würde.
Was aber ja sehr gut funktioniert, auch in weltlichen Kontexten, sind eben Konzerte in Kirchen, gerade zu Weihnachten oder zu Festtagen, wo ja sehr viel eigentlich geistliches Liedgut gespielt wird, aber es sitzen säkuläre Leute drin und es sitzt, die spielen, sind jetzt auch nicht unbedingt alle davon theologisch überzeugt. Und trotzdem funktioniert es so gut. Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, ich denke, die Menschen machen da eben vielleicht auch transzendente Erfahrungen in der Musik. Konzertformate gibt es ja zuhauf. Nicht nur in der Weihnachtszeit. Das Jahr über werden die in Kirchen gerne angeboten. Es gibt ganz viele Orchester, Musikvereine, Chöre, die ihre Konzerte in Kirchen machen. Das läuft, das braucht nicht noch eine extra Förderung. Ich würde auch sagen, der Gesang ist das Zentrale. Und da gibt es vielleicht auch so Mischformen, habe ich auch schon versucht, so Konzerte, die dann auch Mitsingpartien haben. Ganz einfache Elemente aus der Musik, die geboten wird, die dann von der Gemeinde mitgesungen werden können. Da würde ich ansetzen, bei Gesangsformaten. Und das muss nicht im Gottesdienst sein, das kann auch außerhalb. Also, was ich auch schön finde, das sind so Liederabende, mache ich ab und zu mal thematische Liederabende zu irgendeinem Thema, den ganz thematischen Bogen anhand von Liedern durchgehen. Und die Leute singen dann eigentlich andauernd, dazwischen kommen ganz kleine Hinführungen, Weiterführungen, Einleitungen und dann wird wieder gesungen. Mhm. Das Singen steht im Zentrum und solche Formate finde ich, denen braucht es mehr.
Also es geht darum, Räume zu öffnen, damit sich eben Menschen auch begegnen können, eben gemeinsam singen, wenn ich euch richtig höre. Ich und meine Kollegen haben so im Vorfeld hier in der Vorbereitung nachgedacht, ja, wo sind denn eigentlich Orte, wo man noch zusammen oder wo man überhaupt öffentlich singt? Also uns ist fast wirklich nur die Kirche eingefallen. Also vielleicht, wenn ich jetzt zum Konzert gehe von meinem Lieblingspopstar und dann singt man halt grölt so mit, oder? Und im Fußballstadion und dann hört es aber schon auf.
Ja, also Fußballstadion ist schon sehr wichtig. Da wird gesungen, da singen Tausende von Leuten, die sonst nie singen würden, lauthals.
Da kann ich euch
voll Überzeugung.
Folge 7 dieses Podcasts empfehlen. Da haben wir mit einer Fußballerin darüber gesprochen, ob Fußball auch ein bisschen Ersatzreligion ist. Und da hatten wir es eben auch vom Stadion gesungen. Also es ist wirklich nicht so weit weg, ja.
Also ich habe mich vorhin gefragt, wie du die Zahlen genannt hast, dass ein Fünftel der Menschen in der Schweiz singen, sei es jetzt in Chören oder privat. Mich würde interessieren, wie das vor 30, 40, 50 Jahren war. Also ob es abgenommen hat oder ob es über die letzten 100 Jahre stabil ist oder wie das so ist. Corona hast du gesagt, als einen kleinen Einbruch. Aber tendenziell habe ich wirklich das Gefühl, es wird weniger gesungen, zumindest also im städtischen Umfeld. Also ich lebe in Zürich und da habe ich es auch bei meinen Kindern erlebt. In der Primarschule kommt irgendwie Musik so voll am Rand vor. Also die ersten zwei Schuljahre wird gesungen und dann ist einfach Musik weg. Ich war völlig erstaunt, als ich das erlebt habe, weil ich selber habe in der Schule Noten lesen gelernt und lang gesungen. Also auch im Gymnasium war das ein ganz normales Unterrichtsfach, wo dann die Leute gesungen haben. Und hier erlebe ich es jetzt so, also Eltern und Kind singen, wo hauptsächlich die Eltern singen, weil die Kinder ja durch den Raum krabbeln und irgendwas umwerfen oder die Notenblätter zerknittern. Und dann noch so bis zum Kindergartenalter, wo die dann vielleicht auch mal mitsingen. Und dann kommen noch Krippenspielalter im kirchlichen Umfeld. Und dann ist es einfach weg. Und das finde ich echt schade. Und dann kenne ich Leute, die singen dann einfach in sehr, sehr guten Chören. Aber so dieses Normale und auch mal drauf lossingen oder was du, Daniel, erzählt hast von so einem gemeinsamen Liederabend, das finde ich eine super Idee. Sowas würde ich gern mehr machen, dass man sich einfach trifft und singt und ohne jetzt auf ein Konzert hinarbeitet oder ohne, dass man drüber nachdenkt, ob jetzt die Person neben mir nur brummt oder Töne richtig trifft, weil es eigentlich darum geht, zusammen Geräusche zu machen und Musik zu erzeugen.
Ich denke, die Hemmschwelle ist unglaublich hoch geworden. Das hat sich sicher geändert in den vergangenen Jahrzehnten. Also wer heute singt, hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst, weil halt auch die Qualität des Gebotenen überall sehr hoch ist. Also was man hört, wird in guter Qualität angeboten und dann will man selber auch dran herankommen. Und das ist ja gar nicht der Anspruch. Um das geht es nicht, wenn wir gemeinsam singen. Es soll Freude, irgendwie Emotion, Gemeinschaft entstehen. Und Leute, nicht mehr selbstverständlich.
Aber ich finde es eben schon faszinierend, weil wir es vorhin von diesen Konzerten gehabt haben. Also es ist ja Wahnsinn, wie oft jetzt die Bachschen Passionen in Zürich auf hohe Qualität, oder? Die Matthäus-Passion im Opernhaus und dann nochmal in der Tonhalle und noch die Johannes-Passion mehrmals. Und diese Konzerte, die sind ja immer voll. Also da gehen wirklich, die Leute gehen wirklich hin. Aber eben in so einer passiven Haltung. Also ich höre einen super guten Chor, einen englischen Chor oder so, höre ich mir an und weiß selber, so könnte ich nie singen. Es macht was mit mir, sicher die Matthäus Passion anhören und dann geht man wieder heim. Und ich finde es so schade, also diesen krassen Unterschied zwischen einer sehr hohen Kultur des Singens und auch, ich meine, Taylor Swift kann ja auch singen. Also jetzt auch im Unterhaltungsbereich haben wir ganz, ganz hochmusikalische Menschen. Aber so dazwischen, also oder einfach so zu sagen, und ich singe jetzt, wie mir gerade die Laune steht, egal wie es klingt, da ist, glaube ich, echt was verloren.
Ja, so im weltlichen Musikbetrieb gibt es seit Jahren oder Jahrzehnten dieses Bestreben nach Musikvermittlung. Die großen Konzerthäuser, die du jetzt angesprochen hast, die haben alle ihre Programme zur Musikvermittlung. Spannende Konzepte und die fehlen mir manchmal ein bisschen auf der Kirchenseite. Mhm. Ich denke, da haben wir oder hätten wir als Kirchen auch viel zu bieten, Musik eben zu vermitteln und vielleicht sogar noch mehr zu bieten als klassische Konzerthäuser, weil eben die Kirche doch in den Köpfen vieler Menschen noch der Ort ist, wo man gemeinsam singt. Da sollten wir anknüpfen, da haben wir was zu bieten, was Unique Selling Proposition ist.
Ja, genau, ja. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, auch zu gesundheitlichen und den sozialen Effekten eben des Singens. Ich habe eine Kollegin gefragt, die sehr fleißig in einem Chor singt, schon seit vielen Jahrzehnten. Und sie sagt eben immer, also wenn ich singen muss, dann muss ich mich erstmal richtig hinstellen. Dann bin ich richtig am Atmen, ich muss mich konzentrieren. Und das Ganze bewirkt bei ihr, dass sie eben im Hier und Jetzt ist. Sie hat dann keine Ablenkung, oder? Man kann nicht singen und gleichzeitig auf seinem Smartphone noch Social Media gucken. Das geht schlecht. Chor schafft auch eine gewisse Harmonie und so eine Gruppenerfahrung, die man eben so alleine nicht machen kann. Selbst wenn sie jetzt wirklich einen harten Tag hatte und dann abends zur Chorprobe geht und da rauskommt, dann ist einfach für sie irgendwie die Welt in Ordnung. Kennt ihr solche Effekte? Habt ihr das auch schon erlebt?
Ja, also ganz oft. In all meinen Chorprojekten, die ich leite, kommen, singen Menschen mit, die stehen mitten im Leben. Mhm. Die haben Kinder, haben Beruf, haben wirklich viel zu tun oder auch viele Probleme zu lösen. Die nehmen sich ganz bewusst Zeit zum Singen. Vielleicht eben nicht in einem Ganzjahreschor, aber in einem Projektchor und kommen hin und sind ganz im Moment da. Da bin ich dann als Chorleiter häufig auch Seelsorger, weil die Menschen kommen, sind berührt von der Musik und öffnen sich auch. Scheint sehr heilsam zu sein, das Singen in der Gemeinschaft.
Also ihr kommt dann wirklich über das Singen in Gespräche, ja, über Lebensthemen und
ja,
so.
Ja. Ja, ganz oft am Rande der Chorproben entstehen da sehr tiefe Gespräche, die vielleicht oder wahrscheinlich auch ausgelöst durch die Musik und durch die Emotionen und die Verbindung, die in der Musik geschieht, sich die Menschen auch öffnen.
Also ich kenne es nur als Chorsängerin, also nicht zu leiten, weil zu leiten ist sicher anstrengend, oder? Also ich kann das 100% unterschreiben, dass es diese ganz spezielle Konzentriertheit ist, die dann eben danach trotzdem entspannt. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, so, es ist jetzt noch eine Sitzung und ich habe jetzt noch was gearbeitet, sondern ich bin total in der Gegenwart und sehr, sehr konzentriert beim Singen und gleichzeitig eben entspannt. Oder so, dass ich dann danach mich entspannt fühle. Das ist sehr faszinierend. Ich kann es auch nicht ganz, das können uns vielleicht Hirnforscher oder so erklären, was da genau abläuft. Aber es ist wirklich sehr faszinierend. Und die Gemeinschaft mit den anderen, weil man kommt ja, also jetzt in dem Projektchor ist man kürzer zusammen. Aber wenn man länger in dem Chor ist, man kommt so in so einen gemeinsamen Rhythmus, wirklich auch in der Art zu atmen und so. Es ist so eine Verbindung untereinander, die wirklich dadurch geschieht, dass man gemeinsam dieselbe Melodie versucht umzusetzen und irgendwo anders die Tenöre sitzen und eine Melodie singen, die auch dazu passt und dann dieser Gesamtklang. Also es ist ein sehr faszinierendes Erlebnis und sicher ein heilsames, würde ich sagen, oder ein gesundes auf jeden Fall.
Auf Neudeutsch würde man vielleicht sagen, man hat da einen Flow-Moment.
Ja.
Unbedingt. Das wirkt so stark wie der Musik, finde ich persönlich. Mhm.
Eben diese Projektchöre. Aber eigentlich hat man ja, Daniel, als Dirigent so ein bisschen lieber Leute, die wirklich über Jahre dabei sind und man sagen kann, ich habe jetzt diese und diese Stimmen zur Verfügung und da mache ich jetzt was draus.
Ich weiß nicht, ich persönlich mag die Projektsituation. In der kürzesten Zeit was auf die Beine zu stellen, damit aufzutreten, das ist wieder vorbei. Ich mag auch diese Vergänglichkeit der Musik. Das andere würde mich eher stressen, so über ganz lange Zeit an einem großen, anspruchsvollen Werk zu arbeiten.
Also ich glaube, es entspricht auch unserer Lebenswelt eher so projektweise. Also wenn man jüngere Menschen in die Chöre bringen will oder ins Singen bringen, also wenn ich sage, ja, es wird so wenig gesungen, über einen Projektchor ist es eben überschaubarer Rahmen und aber auch mit einem Ergebnis, wo man dann Freude dran hat, sollte man noch mehr machen.
Und daran schließt sich an, bräuchten denn Projektchöre neue Kirchenlieder? Wenn man die komponieren würde, wie würden die sich denn anhören?
Es gibt ja. Oder es wird ja irgendwie ständig komponiert. Also wir hatten letztes Jahr, hat unsere Gemeinde da zum ersten Mal bei diesem Singsonntag mitgemacht und es war ein Adventslied. Also der erste Advent war der nationale Singsonntag und dann war es ein Lied, das da in die Zeit gepasst hat. Und wir haben in der Adventszeit auch ein Projektchor in der Gemeinde, der, glaube ich, am zweiten oder dritten Advent, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, an welchem Wochenende er aufgetreten ist. Also wir haben über die ganze Adventszeit dieses Lied an jedem Sonntag in der Gemeinde gesungen. Das ist übrigens auch noch ein Weg, um die zumindest die Kerngemeinde dazu zu bringen, dann irgendwann mal eine Melodie zu können oder mitzusingen, indem man es über eine längere Zeit singt. Und ich finde sowas wirklich eine Möglichkeit, Menschen für neue Kirchenlieder zu interessieren. Und dann kann man es auch ja anpassen oder in verschiedenen Variationen, quasi Schwierigkeitsgraden oder so. Begrüßt es, wenn es da neue Produktionen gibt.
Ja, ich selber finde die, oder brauche vor allem die neue Komposition von Andrew Bond und Christoph Fankhauser mit Kindern im Unterricht oder mit Jugendlichen. Da greife ich oft zurück auf neue Kompositionen. Und sonst natürlich im Rise Up gibt es auch einen genannten NGL, ein neues geistliches Lied. Also das ist auch nicht mehr ganz neu, diese Lieder. Aber da gibt es durchaus wunderbare Lieder und es gibt andere, die werden Zeit verschwinden. Auch ein natürlicher Prozess. Aber ja, zum Glück wird komponiert und weiter komponiert. Schöne neue Perlen.
Da drängt sich für mich die Frage auf an Christine, braucht es eine Gesangbuchreform?
Das gute rote reformierte Gesangbuch ist schon auch in die Jahre gekommen. Und es ist ja auch eine Überarbeitung von einem, das älter ist. Also es braucht immer wieder neue Gesangbücher. Wir singen ja auch nicht mehr mit dem von 1528 oder wann auch immer das erste in Zürich im Umlauf war. Also es braucht neue Lieder und neues Material auf jeden Fall.
Genau, und das ja Enchanté auch dran, wenn ich das verstanden habe.
Genau, wobei, soweit ich das verstehe, ja jetzt nicht ein Gesangbuch, also ein gedrucktes Gesangbuch jetzt das nächste Ziel ist, sondern wirklich erst, also die Leute zum Singen zu bringen, also wirklich ins Singen zu kommen und auch neue Lieder zu erproben. Ich glaube, man muss wahrscheinlich, als der Fietz da dieses von guten Mächten wunderbar komponiert hat, irgendwann mal in den 70er Jahren für den Kirchentag, dass das so ein Schlager wird, der eben auch sehr gern bei Abdankungen gewünscht wird und 80-Jährige bei mir im Gottesdienst sagen, ach, endlich mal wieder ein Lied, so ein junges Lied. Also war wahrscheinlich nicht abzusehen, oder? Es gibt neue Lieder und man muss sie ausprobieren und welche bleiben und andere verschwinden dann wieder. Und da ist, glaube ich, dieser Enchanté-Prozess ganz gut. Also Lieder auszuprobieren, in Gemeinden zu bringen, schauen, ob sie sich bewähren, ob der Funke überspringt. Und was das Endprodukt wird, das kann ich mir ehrlich gesagt im Moment auch noch nicht vorstellen. Also wahrscheinlich nicht mehr so ein Buch, sondern wir sind ja in modernen Zeiten dann eher eine Plattform, die multifunktional ist, wo dann auch das Transponieren einfacher wird für die Musiker und die Strophenauswahl einfacher und so weiter.
Und steht beim Gesangsprozess bei Enchanté wirklich dann vor allem die Erprobung neuer Lieder im Zentrum? Oder geht es auch um die Vermittlung des bestehenden Liedguts und Liedmaterials?
Beides, oder? Beides, würde ich sagen. Also bei den Singtagen so eine Mischung. Und ich mache jetzt die Erfahrung, also ich bin ja in so einer kleinen Untergruppe da in dem Prozess, wo wir uns austauschen über Lieder, die aus der Gruppe quasi vorgeschlagen werden und dann in der kleinen Gruppe erprobt werden. Und dann gibt es welche, die sagen, ach, das singen wir schon 100 Jahre in unserer Gemeinde. Ui, das habe ich noch nie gehört. Also dieser Austausch ist, glaube ich, wichtig, dass man unterm neueren Material schaut, was ist gut singbar oder was lohnt sich quasi.
Was könnte sich etablieren auch
ja,
an genau. neuen Liedern. Ja. Mhm.
Da sitzt ihr auf einem richtigen Schatzkästchen. Da bin ich schon gespannt, was da so in ein paar Jahren dabei herauskommt. Daniel, ist es höchste Zeit, ein bisschen Werbung zu machen? Nämlich am 2. Mai findet in Bern der Singtag statt. Und das geht unter dem Motto aus ganzem Herzen, aus voller Kehle für alle. Warum sollte man denn da dabei sein?
Ja, das wird ein Fest des Gemeindegesangs, ein Festival des Singens, wo eben mal nicht Chöre und Darbietungen im Zentrum stehen, sondern wirklich das gemeinsame Singen. Verteilt über viele der Altstadtkirchen werden da in der ganzen Innenstadt 8 verschiedene Workshops angeboten. Dieses Jahr eben mit dem Fokus auf Lieder aus dem guten roten Gesangbuch, aber mit dem Anspruch, neue Zugänge zu schaffen. Also wir haben 8 Workshops, die alle ihren eigenen Zugang finden, sei es über die Jodel, oder mit Hip-Hop-Beats und Loops unterlegt. oder singen ohne Noten im Kreis stehend, einfach nach Gehör mit einfachen Melodien und Kanon- und Circle-Songs, singen mit Pop-Begleitung oder einer ist mit theologischer Einführung. Also wir versuchen eigentlich nicht unbedingt eben neue Lieder zu bringen, sondern die alten, bekannten, aber sie irgendwie zugänglich zu machen auf vielseitige Art und Weise. Und zum Schluss gibt es dann um 5 diesen großen Singgottesdienst in der Heilige Geistkirche. Also das war schon beim ersten Singtag vor 3 Jahren ein riesiges Erlebnis, wenn da irgendwie 500-600 Menschen zusammen singen in dieser Kirche, die alle gerne singen und gut singen und vielstimmig singen. Gänsehauteffekt.
Sehr cool. Und dein Workshop heißt ja dann Freihändig singen, das ist das ohne Notenblätter? Oder wie
ja,
das?
Genau, das ist meine. Ja. Eben ich versuche da ganz einfache musikalische Muster zu nehmen, zum Teil nur so einzelne Phrasen bekannter Kirchenlieder und die dann zu loopen und Circle-Songs zu machen. Oder auch Kanon. Kanon ist die einfachste Form, wo man gemeinsam singt, das keine Noten braucht.
Und am 6. September wird es dann den nationalen Singsonntag geben, also diesmal nicht im Advent, sondern eben am 6. September.
Die Idee, das ist, dass dann wirklich in der ganzen Schweiz möglichst viele Gemeinden mitmachen und ein bestimmtes Lied dann da ins Zentrum stellen. Letztes Jahr war es am 1. Advent eben ein neueres Lied, ein unbekanntes Lied, das dann in allen Sprachen vorliegt. Also es gibt dann Sprachversionen in den 4 Landessprachen. Und auf dieser Website gibt es noch weiteres liturgisches Material, Infomaterial oder irgendwelche Anregungen. Ich fand es sehr, sehr hilfreich beim 1. Advent. Dieses Jahr ist es im September. Und was ich da spannend finde, da ist ein Lied, das eben im roten Gesangbuch steht. Und wie ihr jetzt spätestens jetzt alle gehört haben, bin ich ja ursprünglich aus Deutschland. Und ich habe ganz lang nicht gecheckt, dass ich den Text schon längst auf einer anderen Melodie kenne, der aber eine komplett andere Stimmung verbreitet. Ich dachte nur, ah ja, das klingt ja so ähnlich, der Text schaut ja so ähnlich aus wie ein Lied, das ich kenne. Aber es ist der identische Text in 2 unterschiedlichen Liedern, die ganz, also wirklich entgegensätzliche Stimmungen hervorrufen. Das finde ich spannend und freue mich, dass wir da mitmachen, weil dann kann man natürlich beide Lieder, also auf dieser Website sind dann auch beide Versionen genannt, kann man mit beiden Melodien arbeiten. Wir haben ja vorhin davon geredet, wir sind oft textgetrieben beim Aussuchen von einem Lied. Das Lied heißt Gott gab uns Atem, damit wir leben. Ich habe das so ein bisschen peppig kennengelernt, so und im roten Gesangbuch, jetzt weiß ich schon, Gott gab uns Atem, damit wir leben. Und da ist es so alles so ein bisschen, ja, ein bisschen kirchlicher, wenn ich das jetzt mit dem Klischee...
Bisschen getragener, ja.
Ja, schwer. Und es macht einen auch dann ganz schwer. Also ich denke dann, oh ja, der gab mir Atem, damit ich lebe. Und das andere ist mehr so, ja, yeah, der gab mir Atem, damit ich lebe.
Das andere kenne ich gar nicht.
Ja, siehst du, auf der Website sollten die Noten sein. Dann.
Ja, okay. Sehr spannend.
Perfekt. Also ich bin auf jeden Fall für Version 1. Dass wir das am 6. September singen. Hey, ich danke euch beiden sehr für dieses Gespräch, das ich in höchsten Tönen lobe. Herzlich vielmals.
Danke dir.
Danke dir.
Sehr anregend. Herzlich vielmals.
Das heutige Abschlusszitat, das stammt von Organist Bernhard Ruchti, der am letzten Karfreitag seine Komposition Hymnus an das Leben uraufgeführt hat. Und er hat dazu ref.ch gesagt: Lichtreflex. In der kirchenmusikalischen Landschaft ist es wichtig, dass man wagt, etwas Neues zu machen. Bei aller Liebe für die alte Musik, es kann nicht sein, dass man bei ihr stehen bleibt. Es treibt mich als Künstler um, was ich beitragen kann. Wenn ich einen Text habe, zu dem ich etwas komponieren will, tauche ich ein in diese Welt, in den geistigen Inhalt. Ich taste ihn ab, bis ich weiß, wie ich ihn zum Klingen bringen kann. Ja, liebe Community, merci fürs Dabeisein und Mitdenken. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt für die nächste Ausgabe dieses Podcastes, denn in der nächsten Episode... Hallo, ich muss hier kurz unterbrechen und das Michel aus der Zukunft eingreifen. Mir ist im Nachhinein nämlich aufgefallen, dass ich bei der Ankündigung einen kleinen Fehler gemacht hatte. Sorry. Aber das tut meiner Vorfreude keinen Abbruch, denn das nächste Mal begrüße ich hier in Reflex Hanna Reichel. Reichel hat gerade das Buch Wann, wenn nicht jetzt veröffentlicht und wird uns erzählen, wie Christsein in einer immer extremeren Welt geht. Und jetzt zurück an dich, Michel im Studio. Also, verpasst das nicht und abonniert am besten Reflex auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und lasst uns eine positive Bewertung da, das hilft bei der Sichtbarkeit. Dankeschön. Auf Facebook und Instagram findet ihr die neuesten Posts der EKS. Und wie immer, bleibt reflektiert. Bye!